Stop by Sherwin-Williams and get 30% off select paints and stains June 13th through the 23rd. It's the perfect time to transform your space with color. Refresh your home inside and out with colors that make every space feel brand new. From cozy interiors to stunning exteriors, we've got the perfect shade for your next project. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Warum fragen Prüfer eigentlich immer genau das, was man am wenigsten hören will? Was, wenn ich dir jetzt aber sage, dass dein Fachgespräch in der Abschlussprüfung, sei es Teil 1 oder Teil 2, keine Horrorshow sein muss, sondern, sagen wir mal, wie eine gute Pizza. Das muss von mir als Beispiel einfach kommen, ja? Du weißt, was reinkommt und was draufkommt und du kannst dich darauf vorbereiten. Und wenn du wissen willst, wie du im Fachgespräch glänzt wie eine frisch polierte Stanzmaschine, kleiner Hinweis, das war mal meine Prüfung, dann bleib jetzt dran. Andiamo! Der Elektrotechnik-Podcast von und mit mir Giancarlo the Teacher, der Fachpraxislehrer für euch alle da draußen, präsentiert euch mal wieder das Audio- und auch Videoformat, um euch die Welt der Elektrotechnik näher zu bringen. Angefangen von der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der elektrischen Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktionsweise bei euch im Haushalt, in der Industrie und im Handwerk. Abonniert den Kanal, damit ihr keine neue Folge verpasst. Und jetzt steigen wir mal direkt rein. Ich wurde nämlich von einem Azubi aus dem Bereich Betriebstechnik, Elektroniker Betriebstechnik, und zwar vom Hannes, über das Kontaktformular meiner Website um eine Podcast-Folge gebeten zum Thema Fachgespräch. Also er steht wahrscheinlich kurz vor seiner Prüfung und dachte sich, hey, dazu habe ich ja noch gar nichts gemacht. Also ich hatte ja mal angefangen eine Reihe, zwei, drei Folgen waren es, wo Fachgesprächsfragen aus dem Bereich Energiegebäudetechnik, da bin ich ja schon seit Jahren im Prüfungsausschuss. Und ich bin ja auch dran, drauf und dran, dass ich auch bei der IHK reinkomme. Muss ich ganz ehrlich sagen, die IHK zahlt ein bisschen schlechter als die Handwerkskammer, aber hey, ich mache es ja nicht des Geldes wegen, deswegen mache ich auch diesen Podcast ja nicht. Ich mache das für den Fame, ihr wisst es. Nichtsdestotrotz, ich versuche da natürlich auch eher reinzukommen. Aber, und da habe ich eben gedacht, hey, ich bin ja gelernter Betriebstechniker. Ich habe damals in 2013, das ist schon ein paar Jahre her, habe ich meine Ausbildung ja erfolgreich abgeschlossen. Wenn ihr wissen wollt, die Note, kann ich euch auch sagen, die war 1 minus, glaube ich, 2 plus, 1 minus, irgendwie sowas. Da habe ich natürlich auch für das Fachgespräch geübt. Ich habe da meine alten Unterlagen, nachdem ich die Nachricht vom Hannes bekommen hatte über meine Website, habe ich mal ausgekramt und ich hatte da mir auch ein Blatt erstellt, wo ich mehrere Fragen aufgeschrieben hatte. Die hatte ich so ein bisschen gesammelt über die Ausbildung, weil wir ja natürlich auch mit unserem Ausbilder mal die ein oder andere Prüfung aufgebaut haben, ihn auch gelöchert haben. Da seid ihr alle in der Verantwortung. Ihr müsst euren Ausbilder fragen, hey, was wird denn da so gefragt? Weil die wissen das auch. Die sind jedes Mal bei der Prüfung mit dabei. Nicht alle Ausbilder, aber die meisten in der Industrie sind schon mal beim Prüfungsausschuss mit dabei. Oder ihr fragt eure Berufsschullehrer, ja, die können euch da auch den ein oder anderen Tipp geben. Oder ihr macht es wieder Hannes und fragt euren Lieblingslehrer, Giancarlo the Teacher, der, wie gesagt, in seinen alten Unterlagen gekramt hat und diese dann direkt mal digitalisiert hat. Also ich musste erstmal einscannen und dann mit ChatGPT habe ich dann mal, hier, schreibt mir das mal raus. Und dann habe ich schon viele Fragen habe ich gehabt. Ich weiß nicht, wie viele es jetzt waren. Auf jeden Fall präsentiere ich euch in dieser Folge mal den ersten Teil. Dann gibt es dann die nächsten Teile in den nächsten Tagen, Wochen. Immer so als Teil 1, Teil 2, Teil 3 und so weiter. Deswegen die Fragenliste inklusive Antworten, die teile ich natürlich auch so nach und nach in meinem Download-Bereich. Und wenn das, was ich jetzt hier für euch gemacht habe, ja, das war schon eine Menge Arbeit, muss ich auch wieder sagen, in meiner Freizeit, ja, auch wieder, wenn das nicht 5 Sterne auf Spotify und iTunes wert ist, sowie einen Daumen nach oben bei YouTube und einen Kommentar mit vielleicht Ehrenmann oder Ehrenteacher, ja, dann weiß ich auch nicht. Das ist das Mindeste, was ihr mir zumindest für den Algorithmus ein bisschen zurückgeben könnt. Und natürlich ein Abo würde ich euch auch noch empfehlen. Plus, ja, noch die Eintragung in den Newsletter von mir, Über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de findet ihr das, einmal das Kontaktformular, und darüber findet ihr nichts mehr verpassen. Da ist so ein Link hinterlegt, kommt auf den Newsletter, den verschicke ich einmal Ende des Monats, damit ihr seht, ey, das war im vergangenen Monat, das waren so die Highlights, und aber auch, was euch im nächsten Monat an YouTube-Videos für Mittwoch oder aber auch an Podcast-Folgen erwartet. Könnt ihr euch das gleich in den Kalender eintragen, oder ihr sagt, ah, mein Thema ist irgendwie gar nicht dabei, ich möchte aber das und das gerne mal wissen, dann könnt ihr euch dafür schon mal eintragen oder mir das Ganze über meine Website schreiben. Ich sage ja immer wieder, innerhalb der nächsten 7 Tage, nachdem ich diese Antwort oder diese Nachricht von euch erhalten habe, kriegt ihr von mir eine Antwort. Okay, genug der Eigenwerbung. Jetzt gehen wir mal in die Fragen rein, und da möchte ich mal so starten: Was ist, wenn ich dir sage, dass viele Fragen in deiner Prüfung eigentlich immer wiederkehren? Also da ist jetzt nicht irgendwie so ein Banger, sage ich jetzt mal, dabei, wo so eine Frage wurde noch nie gestellt, ne? Sondern es ist irgendwo ein Fragenpool, den die Prüfer da haben, und du kannst dich eigentlich bestens darauf vorbereiten, indem du deine Prüfung, deine Materialliste, deine Vorbereitung von deiner Prüfung, dass du das alles gut drauf hast, ja? Und in dieser Folge klären wir dann so typische Fragen wie, aber auch Fallen, die gestellt werden könnten. Ja, also es gibt auch unangenehme Fragen, wo man sich erstmal vor den Kopf gestoßen fühlt und denkt, was meint er denn jetzt damit? Dafür ist jetzt diese Folge, ja. Oder wie du auch mit praktischen Beispielen aus deinem Arbeits- oder auch aus deinem Privatleben super punkten kannst, weil die Prüfer lieben Analogien. Also wenn ihr dann sowas sagt wie, ey, das ist wie bei einem Hausbau oder wie beim Kochen, da brauche ich ein Rezept. Beim Schaltplan ist es dasselbe. Schaltplan für eine Installation, Kochrezept fürs Kochen. Hey, Leute, einfach mal ein bisschen weitergedacht, ne? Und jetzt gehen wir mal bei dieser Kochgeschichte mal weiter, ja? Du musst dir einfach mal vorstellen, du bist Chefkoch in einer Großküche und dein Auftrag, ein komplettes Menü für ein wichtiges Event vorzubereiten. Und genau so ist deine Prüfung als Elektroniker für Betriebstechnik auch. Und mit der ersten Frage steigen wir da direkt mal ein. Da geht es nämlich los mit: Wie bist du bei der Realisierung des Auftrags vorgegangen? So, und dann musst du dir denken, okay, du hast ja diese die Vorbereitungsunterlagen. Das heißt, du hast erstmal deine Prüfung soweit vorbereitet, sei es AP1, sei es AP2, das heißt, du hast das Gitter soweit aufgebaut, du hast den ersten Programmteil hast du programmiert, du hast die ersten Schütze drauf, du hast schon mal ein bisschen was verdrahtet und hast Teilfunktionen von dieser Simulationsplatine, beispielsweise eine Stanze sein kann, kann aber auch eine Absaugvorrichtung sein oder ein Tank, wo irgendwie Temperatur geregelt wird oder ein Füllstand gemacht wird. Irgendwie sowas hast du ja da. Das deckt sich ja irgendwo immer mal wieder. Und diese Platine hast du auch im besten Fall selber gelötet. Die hat nicht dein Ausbilder oder sonst wer gelötet. Ja, und dann hast du das in diesen Steckkartenhalter reingesteckt. Und dann geht's los. Dann hast du dich mit der Funktion vertraut gemacht. Was macht das Ganze denn? Was soll denn passieren? Was habe ich denn da für Sensoren? Was habe ich für Anzeigen? Und im Prinzip bei der ersten Frage, wie ich schon gerade gefragt habe, wie du jetzt bei der Realisierung vorgegangen bist, du erklärst es wie beim Kochen von so einem Menü. Ja, erst das Rezept lesen, also hast dich in den Auftrag eingelesen, dann hast du die Zutaten besorgt, also das Material beschafft, du hast den Ausbilder nochmal gelöchert, hier haben wir das und das auch noch da, die Küche hast du vorbereitet, das heißt, deinen Arbeitsbereich hast du eingerichtet. Dann fängst du an zu kochen, das heißt also mit der Verdrahtung, Programmierung. Dann hast du das Ganze am Ende nochmal abgeschmeckt, das heißt also messen und erproben. Und erst dann erst gibt's die Servierung vom Menü. Das heißt, dann gibt's es erst dem Kunden, das heißt, dann kommt die Dokumentationsgeschichte. Ja, also Kundenübergabe und Dokumentation. Also nochmal für Elektroniker Betriebstechnik ganz einfach. Ich habe zuerst den Auftrag genau durchgelesen, dann die benötigten Materialien besorgt, meinen Arbeitsplatz vorbereitet, die Verdrahtung durchgeführt, das Programm geschrieben und anschließend habe ich alles getestet, gemessen und die Dokumentation erstellt. Wie ein Chefkoch, der sein Menü plant, kocht und serviert. So einfach kann es schon sein. Es muss nicht zu kompliziert gedacht sein. Nur ihr solltet zumindest 2-3 Sätze geradeaus mal sagen können. Ihr solltet zumindest mal wirklich euren Arbeitsablauf auch mal durchdenken. Ich in der Berufsschule mache ich das auch bei Arbeitsblättern, dass ich sage, mach mal einen Arbeitsablaufplan. Und dann stehen die Azubis da, soll ich jetzt wirklich schreiben, ich habe eine Schraube besorgt? Ja, schreib es verdammt nochmal auf. Durchdenke mal deinen Prozess und sei nicht so ein fauler Sack, der nichts aufschreiben will. Wer schreibt, der bleibt. Ja, und das ist hier ganz genauso. Ja, einmal von der Hand in den Kopf und dann könnt ihr es erst. Man muss es erstmal gemacht haben. Und für alle anderen, die auf YouTube auch gerade zuschauen. Ich habe das Modell der vollständigen Handlung mal aufgerufen, weil das ist was, was in der Industrie, gerade bei mir in der Ausbildung, aber auch durch meinen sehr, sehr wertgeschätzten Mentor, damals Klassenlehrer, der hat das Ganze wirklich immer wieder in unser Gedächtnis gerufen und hat das auch immer wieder anhand von wirklich praktischen Handlungsbeispielen, hat er uns das verinnerlichen lassen, was das Modell der vollständigen Handlung eigentlich beinhaltet. Das macht ihr tagtäglich, nur man denkt irgendwie nicht dran. Also sagen wir mal so, das Modell der vollständigen Handlung, jeder kennt es, wenn ich euch jetzt die Begriffe sage, sagt der eine oder andere, was bedeutet das? Da kommst du sowas. Erster Schritt, informieren. Zweiter Schritt, planen. Dritter Schritt, entscheiden. Vierter Schritt, ausführen. Fünfter Schritt, kontrollieren. Sechster Schritt, bewerten. So, also informieren, planen, entscheiden, ausführen, kontrollieren, bewerten. So. Und dann denkt man sich, okay, das sind jetzt erstmal Begriffe, die ich da in den Raum geworfen habe, aber ich fange erstmal an mit einem Beispiel, was jeder irgendwie mit sich anfangen kann, und zwar mit einer Reise. Ihr habt schon mal alle irgendwie einen Urlaub gebucht. So, ihr wollt irgendwo hin. Erstmal informiert ihr euch, okay, wo können wir denn überhaupt hin zu der und der Zeit? Ja, wir wollen nach, der eine will nach Italien, der andere will nach Spanien, der andere will in die USA, der andere will in die Philippinen, keine Ahnung. So, informiert ihr euch erstmal, kommt ihr zusammen, haben uns informiert, okay, da können wir Urlaub machen zu der und der Zeit mit den und den Betriebsmitteln. So, was weiß ich, jetzt mit Flugzeug, mit dem Schiff, mit dem Zug, mit dem Auto, mit dem Fahrrad, was weiß ich was. So, das ist alles in der Informationsphase, ja, Preise etc. Dann habt ihr euch, dann plant ihr das Ganze, ja. Das heißt wirklich so, okay, wenn ich jetzt von mir zu Hause da hin muss, zu diesem Flughafen, dann muss ich ja mit dem Auto dahin fahren, ich muss da Parkgebühren bezahlen und so weiter. Da habt ihr das Ganze fertig geplant, ihr sagt, okay, das, der Plan steht jetzt, dann entscheidet ihr euch jetzt, okay, welche Fluggesellschaft, wer fährt, was nehmen wir alles mit und so weiter. So, das in der Entscheidungsphase. Dann die Ausführung ist, den Urlaub machen, das heißt, ihr fahrt hin, ne, also wirklich die Durchführung oder Ausführung, ja, ihr fahrt mit dem Auto hin, Auto stehen lassen, Gepäck, alles klar, abgeben, ab in den Flieger und Urlaub machen. Dann kommt ihr zurück. Dann kommt es zur Kontrolle. Das heißt also, okay, wir haben eigentlich gedacht, wir geben so und so viel aus. Wie viel haben wir denn ausgegeben? Ja, wir haben das und das Budget eingeplant. Wie ist die Reise? Denn hat das alles so genauso funktioniert? Okay, ihr seid zu Hause, Kontrolle. Okay, ist noch alles da? Wurde euch irgendwas geklaut? Wart ihr irgendwo bei Langfingern unterwegs? Ja, ich kann Gran Canaria nicht empfehlen, was das angeht. Da haben sie sehr lange Finger. Und dann geht's weiter. Dann kommt der letzte Schritt, die Bewertung. Bewertung sagt, okay, ich sitze jetzt wieder mit, was weiß ich, mit der Freundin oder mit den Kumpels, sitze ich zusammen und wir bewerten mal diesen Urlaub. Würden wir diesen Urlaub genauso nochmal machen oder sagen wir, hey, guck mal, die Fluggesellschaft, die war voll für die Tonne, das Hotel war schlecht, der Transfer vom Flughafen zum Hotel war schlecht, die Location war schlecht, der Urlaub, die Zeit war schlecht, zu viele Touris oder. Ja, oder ihr sagt, hey, war alles cool. Und so würdet ihr dann im nächsten Urlaub diese Erfahrung mitnehmen, um den nächsten besser zu machen. So, Modell der vollständigen Handlung. Informieren, planen, entscheiden, durchführen, kontrollieren, bewerten. Gehen wir mal weiter zu einem nächsten praktischen Beispiel, ja. Und zwar machen wir einen Hausbau. So, klar, in der heutigen Zeit, im besten Deutschland aller Zeiten, ein Haus zu bauen, mutig. Ja, bei den Bauzinsen, nachdem die Sonderschulden aufgenommen wurden, ja, auf unsere Kosten, würde ich mir das mit dem Haus überlegen. Nichtsdestotrotz, also planst ein Haus. So, was machst du zuerst bei so einem Hausbau? Ja, in der Informationsphase geht es ja für mich darum, erstmal den Überblick zu kriegen, wie beim Hausbau. Ja, bevor der erste Spatenstich gemacht wird. Da ist schon so viel Bürokratie, da ist schon so viel Geld geflossen, da liegt nicht mal ein verdammter Stein. So. Also, ich kläre erstmal, was will der Bauherr überhaupt haben? Also, was steht im Kundenauftrag? Welche Technik soll rein? Welche Normen gelten? Und was fehlt vielleicht noch an Unterlagen? Ja, alles muss ich erstmal in der Informationsphase besorgen. Ja? Denn es steht ja in der zweiten Frage, die im Fachgespräch genannt werden kann, ist zum Beispiel, nenne zwei Aspekte der Informationsphase. So, und dann musst du diese sechs Schritte oder weniger, wenn du sagst, Plan, Entscheiden gehört zusammen, diese fünf Schritte der vollständigen Handlung vom Modell musst du drauf haben, musst du verinnerlicht haben als Betriebstechniker. So, und wie gesagt, dann sagst du, okay, was steht im Kundenauftrag, welche Technik soll rein, welche Normen gelten, um was fehlt vielleicht noch an Unterlagen. Das ist wie die Baupläne checken, den Standort begutachten und mit dem Architekten quatschen. Und zwei ganz konkrete Dinge dabei sind zum Beispiel, ich erstelle erstmal einen groben Zeitplan. Also was mache ich wann? Oder dann das zweite ist, ich beschaffe mir die technischen Infos zu den Bauteilen, die ich später einsetze. Wie beim Hausbau, das Wissen über Mauersteine oder Dämmmaterial. Ja, musst du auch beim Lieferanten anfragen, ob das überhaupt möglich ist, in dem Zeitraum dir das zu liefern. Oder dann stehst du hinterher da, du willst eigentlich weiterarbeiten, ja, haben Lieferstopp oder müssen erstmal bestellen, das dauert erstmal eine Woche, zwei, drei, bis der wieder was bekommt an Stein. Dann stehst du da, musst du Alternativen haben, das musst du alles in der Informationsphase schon vorher machen. So, und ohne diese Grundlagen wäre es wie ein Haus bauen ohne Fundament, kracht spätestens beim Dach zusammen. Und in Informationsphase, bei dir, in deinem Auftrag jetzt, Stanze, nehmen wir jetzt mal so eine Stanze, da habe ich also den Projektantrag analysiert, das heißt also diese Unterlagen, die von der IHK gekommen sind, habe ich mir erstmal durchgelesen, habe erstmal geguckt, okay, was brauche ich überhaupt dafür, was ist denn überhaupt Kundenanforderung, was sind die Pläne, die ich vielleicht erstellen muss, ja, also einen effektiven Plan zu erstellen, wie bei der Planung eines Traumhauses, muss ich hier vorgehen. Ganz easy, ihr sollt da gar nicht zu kompliziert denken, ja, ihr müsst einfach nur diese Phasen der vollständigen Handlung einfach mal durchdacht haben, ja, und nicht einfach nur auswendig lernen. Und jetzt bleiben wir aber beim Hausbau und gehen wir mal zur dritten Frage. Da haben wir nämlich zum Beispiel, was gehört zur Planungsphase? So, und du brauchst jetzt einen Bau und einen Zeitplan. Das machst du in die Planungsphase rein. Also in der Planungsphase habe ich dann Schaltpläne erstellt, den Aufbau geplant und einen Zeitplan festgelegt. Also ähnlich wie beim Hausbau, wo man einen Bauplan und einen Zeitplan benötigt. Und das ist im Prinzip bei der Planungsphase. Ja, ich plane da alles, muss ich da planen. Wo bestelle ich was? Ja, erstmal habe ich mich informiert, wo kann ich überhaupt was bestellen, dann plane ich, okay, dann bestelle ich das da, dann hole ich das da, dann baue ich das aus, dann programmiere ich das, dann verdrahte ich das, das plane ich alles vorher, ja. Wie so ein Philosoph im Prinzip, der immer nur drüber reden kann, aber nie durchführt, weil jetzt kommen wir nämlich beim Modell der vollständigen Handlung zum nächsten Punkt, nämlich der Durchführung. Ja, und da wirst du nämlich auch in der Prüfung gefragt, was passiert in der Durchführungsphase? Und da wird natürlich jetzt das Haus gebaut. Ja, also Fundament legen, bei euch in der Betriebstechniker Gitteraufbau, Wände hochziehen, also Verdrahtung, Fenster einsetzen, also Beschriftung der Bauteile. Ja, also in der Durchführungsphase bei mir damals, da habe ich Komponenten montiert, Verdrahtung durchgeführt, die Bauteile beschriftet und natürlich auch das Programm beschrieben und übertragen. Also wie beim Bau von so einem Haus, wo man das Fundament legt, Wände hochzieht, Fenster einsetzt. Und was kommt nach der Durchführungsphase? Genau, Frage 5. Frage 5 ist dann die Kontrollphase. Ja, da fragt sich, okay, warum jetzt wichtig die Kontrollphase? Da habe ich euch mal bei YouTube hier, habe ich das Protokoll, das habe ich euch auch verlinkt, als PDF, dieses VDE-Protokoll. Das könnt ihr euch da runterladen und das ist als ausfüllbare PDF ist es. Von Neubrandenburg IHK haben die das mal hochgeladen. Das benutze ich auch immer wieder ganz, ganz gerne, weil das einfach nur schön ist. Du kannst deine Kreuzchen da ganz einfach setzen, kannst bei den Messergebnissen kannst du was eintragen. Kann ich jedem Betriebstechniker nur empfehlen, habe ich euch unten verlinkt. Kein Problem. So, also, wir sind jetzt bei der Kontrollphase und das ist ja die Abnahme von euch, teilweise auch mit dem Kunden zusammen, also die Endabnahme beim Hausbau. Ja, alles wird geprüft, bevor der Schlüssel übergeben wird. Und in der Kontrollphase, da habe ich ja als Betriebstechniker die Messung nach DIN VDE 0100-600 durchgeführt. Ja, also ERLO, also besichtigen, messen, erproben, dokumentieren. So, und bei dem Besichtigen gucke ich mir das Ganze natürlich an. Habe ich hier irgendwo Mist gebaut? Ist noch Fingersicherheit gegeben? Sind die Bauteile alle okay? Sind irgendwo Kupfer zu sehen? Habe ich den richtigen Leiterquerschnitt gewählt? Habe ich richtig abgesetzt? Habe ich die richtigen Farben auch verwendet, ja, weil ich weiß zum Beispiel, Steuer- und Arbeitsstromkreis sollten getrennt verlegt werden, ja, da hat man die 075 für den Steuerstromkreis mit diesem dunkelblau und blau-weiß hatten wir damals und dann hast du den Arbeitsstromkreis mit schwarz, 1,5 Quadrat, beziehungsweise dann den Neutralleiter, Spulenanschlüsse und so weiter vom Schütz und dann natürlich, klar, musst du schauen, Programm richtig geschrieben, das ist aber das besichtigst du schon irgendwo vorher, aber in der Kontrollphase ist es ja erst hinterher, also wenn es messen, kontrollieren, ne, dann kommt natürlich das Erproben messen. So, und beim Messen mache ich erstmal die spannungslosen Messungen, das heißt R-Low, R-ISO. Was mache ich noch? Ich mache die Auslösezeit, Auslösestrom von der RCD, misst du. Was ist noch alles dabei? Schleifenimpedanzmessung. Und dann kommt auch schon die, dass die Schutzorgane, dass die auslösen, das heißt Motorschutzschalter, Motorschutzrelais, dass du die mal auslöst, guckst, okay, alles klar, spannungsfrei. Dann guckst du, dass die FI, also der Fehlerstromschutzschalter, RCD, drückst mal die Testtaste. Bei fest installierten Sachen soll es ja alle 6 Monate auf Baustelle täglich diese Testtaste gedrückt werden. Wir wissen alle, ja, mehr macht's. Okay, also. Es ist im Prinzip, ja, wie bei der Endabnahme beim Kunden, ja, also von so einem Haus, ja, bei der alles geprüft wird, bevor eben der Schlüssel übergeben wird. Ja, und dann natürlich auch noch der Funktionstest. Du willst dem Kunden ja zeigen, hey, guck mal, machst auch noch eine Einweisung, wenn du das drückst, passiert das, wenn das drückst, passiert das, wie der Kunde es eben gewünscht hat. Und erst dann bekommst du auch die Kohle, ja, erst dann ist die Übergabe abgeschlossen, wenn wirklich alles safe ist. Ja, und dann natürlich auch die Unterschrift unter diesem wichtigen Dokument von der Prüfung. Ja, und dann gehen wir mal weiter weg vom Modell der vollständigen Handlung. Das haben wir jetzt. Also nochmal informieren, planen, entscheiden, durchführen, kontrollieren, bewerten. Denkt dran, an diese Modell der vollständigen Handlung müsst ihr drauf haben. Und jetzt gehen wir mal, was Prüfer ja auch ganz gerne fragen und natürlich auch noch Info für euch. Woher hast du die Informationen für den Auftrag? Und da finde ich immer, ist wie so eine, teilweise wie eine Fangfrage für mich, weil ich dann immer nachdenke, okay, was meint der denn? Wo habe ich die Infos her? Ja, die habe ich natürlich von meinen Dokumenten, meiner Vorlage. Ja. Ich habe ja das Ganze von der IHK bekommen. Und da steht natürlich sowas wie Vorgabezeit für die Prüfung, 8 Stunden, Auftragsplanung, Auftragsdurchführung, Prüfungsauftrag, Auftragskontrolle, Dokumentation. Da steht ja im Prinzip schon alles in diesen Vorlagen schon drin. Ja, aber was wollen die denn wissen? Die wollen dann sowas wissen wie, okay, das ist das Rezeptbuch für den Koch. Ja, das Lastenheft ist das ja. Ja, das Lastenheft gibt dir genau vor, was du zu tun hast. Dieses Zauberwort, Lastenheft, das wollen die hören. Das heißt also, ähnlich wie bei einem Koch, der ein Rezept aus einem Kochbuch befolgt. Ja? Und apropos Kochbuch, das bringt nicht nur die, oder das bringt mich direkt mal auf die nächste Frage. Denn nachdem du heraus hast, wo du die Informationen her hast, wirst du dann gefragt, okay, warum ist vielleicht die Anlagendokumentation so wichtig? Ja, also jetzt mal komplett weg von diesem 5-Modell oder diesem Modell der vollständigen Handlung und Informationsphase und so weiter. Ja, weil du sagst, okay, du hast es hier raus, Funktionsbeschreibung, das will der Kunde haben, Lastenheft, ich mache daraus ein Pflichtenheft, was kann ich umsetzen, wie setze ich das um, hat der irgendwelche speziellen Forderungen, Lastenpflichtenheft, müsst ihr auch drauf haben, würdet ihr auch zugefragt, kommen wir aber gleich zu. Jetzt kommen wir erstmal zur Anlagendokumentation. Bei der Anlagendokumentation, die ist wichtig, ich habe euch das auch verlinkt, ja, stell dir vor, du übernimmst die Küche von einem anderen Koch, ohne Rezeptbuch, ohne Anleitung, genau. Das ist einfach mega. Ja, wer schon mal irgendwo an den Schaltschrank gekommen ist und hat festgestellt, da wurde was geändert, das wurde aber nicht in den Plan eingetragen, dann dachtet ihr euch auch, wer war das vorher? Und eine vollständige Anlagendokumentation, die ermöglicht es, dass auch andere Techniker, Elektriker, Elektrofachkräfte oder auch vielleicht Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten, wenn die da drankommen, die Anlage auch schneller verstehen und unter anderem auch warten können. Ja, das heißt, ihr macht einen Bärendienst, wenn ihr das eben nicht macht. Das heißt also, der Nächste kommt dahin und muss sich erstmal überhaupt zurechtfinden. Das heißt, für den Kunden ist das nochmal teurer, weil er bezahlt ja die Stunden dann länger, weil der da sitzt. Wenn ihr aber einen habt, der im ersten Moment sofort die Anlagendokumentation sauber durchgeführt hat, mein ehemaliger Nachbar, auch Elektriker, der hatte immer einen Block dabei. Der hat gesagt, wer schreibt, der bleibt. Ich schreibe alles auf. Ich mache Zettel rein. Ich trage das ein. Das ist wichtig, Leute. Wenn ihr an eine Anlage kommt, ihr wollt auch nicht, dass das Ding wie Kraut und Rüben hinterlassen wurde. Ja? Und so ist es auch. Wie so ein Koch, der seine Rezepte einfach dokumentiert, damit andere sie nachkochen können. Und so ist das hier genauso. Deswegen, Leute, müsst ihr Anlagendokumentation, ihr müsst einfach vernünftig eine Struktur in eurer Arbeitsweise haben. Und das sehen die Prüfer spätestens in euren Plänen, frühestens schon in der schriftlichen Prüfung, weil sie sehen, ach, das war doch der, ich weiß noch, wie der abgeschnitten hat, mal gucken, was der in der Praxis macht. Das heißt nicht, dass ihr in der Praxis schlecht sein müsst. Es gibt auch welche, die sind theoretisch einfach Nullen und haben aber in der Praktisch, sind die top. Okay, so Leute kannst du auch gebrauchen, aber ihr müsst ja irgendwo erklären können, was ihr da macht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, weil nicht nur wie wichtig ist die Anlagendokumentation, sondern was gehört auch in die Anlagendokumentation, ja? Und in die Dokumentation gehören dann, da muss sowas aus der Pistole kommen, wie Schaltpläne, Aufbaupläne, Materiallisten, Bedienungsanleitungen, Prüfprotokolle, Wartungspläne, also alles, was notwendig ist, um die Anlage zu verstehen und auch zu warten, ja? Und das waren jetzt im Prinzip schon mal 8 Fragen, die sind relativ easy, ja, also wirklich, aber die folgenden Fragen war damals schon für mich auch unangenehm, was jetzt noch kommt. Also, wenn man nicht wusste, was gemeint war, da wurde nämlich sowas gefragt wie, ja, was waren denn die Rahmenbedingungen des Auftrags? So, und dann denkt man sich, hä, Rahmenbedingungen des Auftrags? Das ist schon mal so, ich fand das immer unangenehm, ja, und das ist im Prinzip, ja, wie beim Catering-Auftrag. Du hast ein Budget, eine Gästezahl und einen Zeitrahmen. So, und die Rahmenbedingungen, die umfassten dann sowas wie die Zeitvorgaben, Schaltungsunterlagen, Arbeitsauftrag, den Ort, an dem die Anlage aufgebaut werden sollte. Also ähnlich wie bei einem Catering-Auftrag, bei dem man Budget, Gästezahl und Zeitrahmen berücksichtigen muss. Das heißt also, diese Sachen holt ihr euch auch aus diesen Unterlagen schon vorher raus. Ihr müsst es aber trotzdem benennen können. Die Rahmenbedingungen fallen halt auch, was für Bauteile durch die Materialliste, der Auftrag an sich, also wie so ein Lastenheft, aber auch die Zeitvorgaben, die ihr da drin habt. Wie viel Zeit habe ich? Das ist alles Rahmenbedingungen. Und das muss hier genannt werden, ja. Und Prüfer fragen dich auch gerne sowas wie, warum sind Planungsunterlagen überhaupt so wichtig? Und dann sag ich, ja, ist doch logisch, oder? Das können Sie sich doch selber denken. Nee, das wollen die nicht hören, sondern dann sollte sowas wie aus der Pistole kommen, wie sowas, ja, Planungsunterlagen dienen als roter Faden für das Projekt und ermöglichen es, den Fortschritt zu verfolgen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Also wie so ein Koch, der einen detaillierten Plan für die Zubereitung von so einem Menü hat. Ja, ohne Plan nichts los. Ja, planlos irgendwo hinfahren ist spontan. Ihr wisst was, klar, bei einer Reise kann es lustig sein, wenn man hinterher ein Ziel hat, man hat eine Zeitvorgabe, du musst in 3 Stunden in Frankfurt sein. So, und ohne Plan, wenn du gar nicht weißt, wo überhaupt Frankfurt ist, Norden, Süden, Osten, dann hast du ein Problem. So. Je nachdem, wo du gerade startest, ne? Ihr wisst Bescheid. So, und deswegen, und die letzte Frage für diese Folge liest sich so einfach und scheint so selbstverständlich, die ich für euch habe. Und dennoch stolpern hier viele, die wenig von Arbeitssicherheit halten. Und zwar ist die letzte Frage zum Thema PSA. Ja? Was trägst du für PSA während deiner Arbeit in der Industrie? Und dafür muss man überhaupt erstmal wissen, was mit PSA gemeint ist. Denn wenn man PSA einfach nur googelt, kommt da was mit Krebs raus. Ja, und da sollte man aufpassen. Ja, wenn man sich aber in der Industrie, in der Ausbildung befindet, muss einfach gewusst sein, PSA, persönliche Schutzausrüstung. So, also meine persönliche Ausrüstung bestand damals aus Sicherheitsschuhen, Arbeitskleidung, wir hatten so eine Arbeitslatzhose, wir hatten auch eine Weste, wir hatten aber auch eine Jacke und eine Schutzbrille. Denn Sicherheit geht immer vor. Es gibt diverse Videos, 5 Sicherheitsregeln, wo dann auch mal geschaut wurde, wenn du jetzt nicht unbedingt Sicherheitskleidung trägst, also auch Jacke und du stehst vorm Schaltschrank, der Funke springt über, die kann schon echt viel abhalten, die kann dich extremst schützen. Und deswegen sagt immer wieder, Sicherheit geht vor, zählt das auf, was ihr habt, das, was ihr benutzt. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt sagen, okay, Schutzbrille, ja, wann trägst du die Schutzbrille? In der Industrie wird auch gesagt, beim Löten sollst du es tragen, natürlich auch beim Bohren, da wo Späne und Funken sind. Die Sicherheitsschuhe sowieso in der stahlverarbeitenden Industrie, genauso mit der Arbeitskleidung. Du würdest nicht mit irgendwie Straßenschuhen und deiner Jeans, deinen guten Sachen, würdest du nicht in die Industrie gehen. Und bestimmt nicht, wie die meisten Kids heute in die Schule kommen, mit Jogginghose. Ja, dann seid ihr sowieso unten durch. Dann werdet ihr am besten gar nicht beim Drehkreuz reingelassen. Aber wenn jetzt noch vielleicht sowas zukommt, ihr müsst jetzt nicht unbedingt an diese PSA denken beim Ziehen von der NH-Sicherung, also dieser Niederspannungs-Hochleistungssicherung, wo ihr diesen Handschuh mit dem Stulpen habt, mit dem Griff vorne, mit dem Visier, was sogar so weit mittlerweile runtergeht, dass, weil viele haben ja diese Ziegenbärtchen, dass die mitgeschützt werden, dann noch diese Schürze vorne. Das ist jetzt nicht unbedingt gefordert. Ihr könntet es erwähnen, wenn ihr sagt, hey, beim NH-Sicherung ziehen dann. Aber auch hier müsst ihr aufpassen, das darf ja auch nicht jeder. Also nur weil ihr Elektrofachkraft seid, heißt das nicht, okay, ich ziehe sofort eine NH-Sicherung. Ja, sondern passt da bitte auch. Ne? Und das war jetzt erstmal so der erste Teil von den Fachgesprächsfragen für die AP1, ihr seht schon, wer jetzt YouTube gerade guckt, ist dunkel geworden jetzt, also es ist ein bisschen spät, wo ich das aufnehme. Ich werde das Video jetzt gleich auch noch fertig schneiden und so weiter und das hochladen. Nichtsdestotrotz, das war jetzt erstmal der erste Teil unserer kleinen Expedition für die Fachgespräche Elektroniker, Betriebstechnik, was euch sowohl in der AP1 als auch in der AP2 erwarten kann. Ganz allgemein einfach sowas wie das Modell der vollständigen Handlung, also informieren, planen, entscheiden, durchführen, kontrollieren, bewerten, genauso aber auch die Rahmenbedingungen klären, was ist PSA. Nächste Folge wird zum Beispiel sowas kommen wie Lasten- und Pflichtenheft, ja, und wenn du bis hierhin gedacht hast, Top-Typ, das klingt ja alles gar nicht so wild, alles eher easy, dann hast du sogar recht. Also, denn wenn du weißt, wie du die einzelnen Phasen deiner Prüfung erklärst, mit echten Bildern im Kopf, ja, wie beim Kochen oder beim Hausbau, dann bringst du nicht nur technische Kompetenz ja auch rüber, sondern auch Persönlichkeit. Wenn du auch von dir, vom Baustelle mal erzählst, okay, wir haben immer zuerst das gemacht, dann haben wir das gemacht, dann habe ich mit dem Gesellen das gemacht, ja. Und genau das wollen die Prüfer ja sehen. Also, die wollen euch ja nicht zwingend durchfallen lassen, aber die müssen schon irgendwo schauen, die lassen euch ja am Ende auch auf die Menschheit los. Und da kann es einfach nicht sein, dass die dann einfach sagen, ja, okay, ich stelle dir immer wieder dieselbe Frage, wie funktioniert ein FI, wie funktioniert LS-Schalter, die Charakteristik und so weiter. Wenn ich das höre, ich sitze bei der mündlichen Prüfung dabei und höre ich fünfmal dieselbe Frage, ich bin an so einer Stelle eine andere Frage, ja. Ich will dann was für Drahtbruchsicherheit wissen, ja. Ich will dann auch mal was zum Pflichten- und Lastenheft wissen. Ich will wissen, was die überhaupt da gemacht haben. Ob es alternative Möglichkeiten gäbe, den Brettaufbau oder die Gittermontage zu machen. Ja? Worauf wird der Motorschutzschalter eingestellt? Wird er wirklich auf den Endstrom eingestellt oder auf das 0,58-fache? Das sind jetzt alles so ein paar Tipps, die ich am Ende dieser Podcast-Folge euch gebe. Könnt ihr euch alles nochmal zurückspulen, nochmal notieren. Das sind alles Fragen, die können aber euch drankommen. Ja? Und in der nächsten Folge machen wir weiter mit Teil 2 und den nächsten Prüfungsfragen. Wie gesagt, unter anderem mit Last- und Pflichtenheft und worauf du bei der Kundenübergabe zu achten hast. Und falls du noch weitere Fragen hast, wie zum Beispiel der Hannes, der mir ja diese Frage hier geschickt hat, dann gerne über das Kontaktformular meiner Website auf www.elektrotechnikpodcast.de, das Kontaktformular, schickst du ab und innerhalb der nächsten 7 Tage kriegst du safe von mir eine Antwort. Musst halt nur schauen, dass ich vielleicht im Spam-Ordner gelandet bin, wenn ich Rückfragen habe zu deiner Folge. Würde mich freuen, wenn wir dann so ein bisschen im Austausch wären, dass ich dann genau auf das eingehen kann, was du dir wünschst, damit es nämlich weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer nächsten Prüfung mit den ersten Fachgesprächsfragen, die ich euch auch im Download-Bereich zur Verfügung gestellt habe, inklusive Antworten. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, the teacher.
Stop by Sherwin-Williams and get 30% off select paints and stains June 13th through the 23rd. It's the perfect time to transform your space with color. Refresh your home inside and out with colors that make every space feel brand new. From cozy interiors to stunning exteriors, we've got the perfect shade for your next project. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.